Ich habe euch heute Morgen mein Lieblingsbuch mitgebracht. Und wer hätte es gedacht? Es ist die Bibel. Ja, natürlich, der Pastor muss ja die Bibel als Lieblingsbuch haben. Also was, der kann ja schlecht sagen, Herr der Ringe oder sowas, ja. Das wäre ja schon ein bisschen komisch. Also es muss ja die Bibel sein. Ich habe mir extra heute Morgen die besonders schöne Bibel von meiner Tochter ausgeliehen, die noch nicht so begrabbelt ist wie meine und auch so eine schöne Farbe hat und sowas. Das Problem war, kurz vorm Gottesdienst wollte sie wieder haben. Ein bisschen Überzeugungsarbeit notwendig. Ich liebe die Bibel. Ich liebe die Bibel nicht, weil ich Pastor bin. Wahrscheinlich ist es eher andersrum. Ich liebe die Bibel, obwohl ich eine schwierige Geschichte mit ihr habe. Und ich liebe die Bibel nicht, weil alles daran und darin mir gefällt und ich alles ganz toll finde. Ich liebe ja auch nicht meine Frau, weil doch, meine Frau ist auch ein ganz schlechter Vergleich, merke ich gerade. Ganz schlechter Vergleich, nein. Bei meiner Frau ist wirklich alles toll. Ja, ich weiß. Ich habe die Kurve gerade noch gekriegt. Es ist deshalb interessant, dass ich dieses Buch liebe, weil ich als Kind gelernt habe, ein Dogma gelernt habe über die Bibel, was es eigentlich schwer macht, sie zu lieben, nämlich, dass dieses Buch Autorität hat. Autorität. Was auch immer sich dahinter verbirgt, das habe ich gelernt als Kind. Und ich liebe ja nicht, was autoritär ist. Okay, auch wieder ein schlechter Vergleich zur Ehe, merke ich wieder gerade. Aber ich liebe ja nicht ein Buch, weil es autoritär ist. Das kann ja nicht sein. Ich habe gelernt, das da drin, das ist das, was Gott zu sagen hat. Und das gilt und damit basta. Ende Gelände. Diese Ansage habe ich sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Nicht, weil jemand mir das einbläuen wollte, sondern weil es so war. Es war überall so. Und noch bevor ich das erste Mal wirklich aufgeschlagen habe, also nicht eine Kinderbibel mit Bildern und so, sondern die richtige Bibel aufgeschlagen habe und mal selber gelesen habe, wusste ich schon, das hat Autorität. Das muss Autorität haben. Und das ist ja ein schwieriger Beginn für eine Liebesbeziehung, ne? Würde ich sagen. Irgendwie. Was ist da passiert? Dann bin ich größer geworden und als Jugendlicher habe ich schnell gemerkt, dass mit der Autorität der Bibel, das kann ja wunderbar missbraucht werden. Und dann kommen Leute mit einer bestimmten Weltanschauung, mit einer bestimmten politischen Sicht oder mit einer bestimmten Theologie oder so und die legen dann Bibel aus und dann kommt komischerweise immer genau das raus, was die Leute selber denken, ja, was zu ihrer Weltanschauung passt. Und dann nehmen sie die Autorität der Bibel als Totschlagargument und sagen, siehste, ist ja gar nicht meine Meinung, steht ja in der Bibel. Kann ich ja gar nichts für, dass das da steht, ja, aber so ist es halt. Ich habe schnell gemerkt, man kann das drehen und wenden, wie man will, weil es will ausgelegt werden und dann legt halt jeder so fröhlich aus, wie er möchte. Und dann gibt es ja noch, bin ich konfrontiert worden mit der atheistischen Kritik an der Bibel, die sagt, ja, genau das ist ja der Zweck der Bibel, dass Leute ihre Weltanschauungen irgendwie begründen können und irgendwie sich das so zurechtlegen, wie sie es brauchen. Erfundene Geschichten von einem erfundenen Gott, damit Menschen ihre eigene Position und ihre Meinung rechtfertigen können und im schlimmsten Fall noch Unterdrückung über andere rechtfertigen können. Und ich würde sagen, das mit dem Erfunden nicht, aber ansonsten hat die Kritik ja auch irgendwie recht. Weil genau das passiert in Kirche ganz oft und ist ganz oft passiert. Es geht dann mehr um die eigene Auslegung als das, was wirklich da drin steht. Inwiefern also Autorität und inwiefern vor allem Liebe? Wie kann denn da Liebe zu diesem Buch entstehen? Und davon möchte ich euch ein bisschen erzählen. Wie um alles in der Welt also habe ich eine Liebe zu diesem Buch gefunden. Dazu möchte ich euch eine Stelle draus vorlesen. Von ziemlich weit hinten aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 16. Da steht nämlich genau dazu etwas. Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. Von Gott, dem Vater, empfing er seine Ehre und Herrlichkeit. Aus der majestätischen Herrlichkeit Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Ihr sollt vor allem eins wissen. Kein prophetisches Wort aus der Heiligen Schrift lässt eine eigenmächtige Deutung zu. Denn keines dieser Worte wurde jemals verkündet, weil ein Mensch es so gewollt hätte. Vielmehr waren Menschen vom Geist Gottes ergriffen und haben in seinem Auftrag geredet. Wer von euch war schon mal Zeuge in einem Gerichtsverfahren? Ja, dann noch einige. Ja? Ich weiß nicht, welche dramatischen Fälle das bei euch waren. Meistens sind es Verkehrsunfälle, wo man als Zeuge geladen wird und solche Dinge. Ja? Und ich hatte das auch tatsächlich einmal. Ich bin dann nicht zu Gericht geladen worden, sondern sollte eine schriftliche Zeugenaussage machen, weil das am anderen Ende von Deutschland passiert war und die mir wahrscheinlich nicht das Hotel bezahlen wollten oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich einen oder hatten wir gemeinsam einen Unfall gesehen, wie er passiert ist. Und außer den Unfallinvolvierten waren wir die Einzigen, die es beobachtet hatten. War ein ziemlich krasser Verkehrsunfall auf einer Schnellstraße, 70 km/h, zwei Autos richtig zusammengerasselt, weil einer die Vorfahrt nicht geachtet hatte. Und wir waren also als Ersthelfer vor Ort und dann kamen die Leute aus ihren Häusern und haben sich auch da gekümmert, haben sich um die Leute gekümmert, es war zum Glück niemand schwer verletzt und haben wir den Verkehr geregelt, haben auf die Polizei gewartet. Irgendwann habe ich denen gesagt, ja, ich habe das gesehen, wie das passiert ist, hier mein Ausweis, und dann habe ich später halt Post bekommen. Und dann hat das Gericht Fragen an mich gehabt, was ist da genau passiert. Und in diesem Fall war ich ein guter Zeuge, auch wenn ich mich ehrlich gesagt nicht so an jedes Detail erinnern konnte, habe ich dann noch zugegeben in meiner Aussage, aber ich war natürlich, waren wir, die da mit angeschaut hatten, was passiert war, die besten Zeugen. Und natürlich kommt ein Gericht auf die Idee, die zu fragen, die es gesehen haben, und nicht die, die eine halbe Minute später aus ihrem Haus kamen, weil sie einen Krach gehört hatten und dann da geholfen hatten und gehört haben von anderen, was da wohl passiert ist. Also, damit erzähle ich euch natürlich nichts Neues, aber als Zeuge bist du dann qualifiziert, wenn du selber etwas gesehen und selber etwas gehört, selber etwas wahrgenommen hast und davon erzählen kannst, wenn du deine eigene Geschichte erzählen kannst. Dann bist du ein guter Zeuge. Und vor Gericht funktioniert stille Post eben nicht gut. Ja, das ist dann nur im Notfall, muss man halt mal auf Zeugen, die das aus zweiter Hand wissen, zurückgreifen oder so. Aber man möchte gerne die Leute haben, die es miterlebt haben. Und das ist natürlich logisch und klar. Nun geht es gerade im Neuen Testament und auch im zweiten Petrusbrief viel um Zeugenschaft. Also ein Zeugnis ablegen, eine Zeugenaussage ablegen über das, was man erlebt hat. Und es ist ja tatsächlich so, als das Neue Testament in seinem Umfang am Ende festgelegt wurde, war das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wer hat wirklich selber etwas erlebt und weiß es nicht über Dritte, sondern hat selber etwas gesehen? Und das sind zuverlässige Schriften. Und da wurde dann, das war so eins der Kriterien, wo man gesagt hat, das soll in den Kanon des Neuen Testaments aufgenommen werden. Aber jetzt gibt es den schon viele, viele hundert Jahre, diesen Kanon. Und es ist wie eine aufgeschriebene Zeugenaussage, die wir immer wieder lesen. Aber so ein bisschen stellt sich auch da der stille Posteffekt ein, weil wir es auslegen. Und das ist natürlich blöd. Weil wir natürlich 2000 Jahre nach Jesus niemanden haben, der ihn selber gesehen hat mit seinen Augen. Der also eine direkte Zeugenaussage machen kann. Und trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass dieser Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, nicht zur Aussage hat, wir sind Zeugen geworden, deswegen sollt ihr jetzt glauben, weil wir ja was gesehen haben, sondern dieser Text lädt dazu ein, selber Zeuge zu werden. Er lädt dazu ein, selber Zeuge zu werden. Und das Zeuge sein als Christ besteht aus zwei Dingen. sagt dieser Text. Das erste ist, Jesu wahre Größe zu sehen. Die wahre Größe von Jesus zu sehen. Und das andere ist, Gottes Stimme zu hören. Und ja, natürlich, wir alle sind nicht in der Lage, Jesus in seiner menschlichen Gestalt sozusagen zu sehen und ihn anzufassen und daraus deshalb dann Zeugen zu sein. Aber seine wahre Größe zu sehen, das ist möglich. Es ist möglich, seine wahre Größe zu sehen. Es geht um Erfahrung aus erster Hand, etwas, was ich in meinem Leben erlebe. Wo ich in meinem Leben erlebe, dass Jesus groß ist. Und dann das andere, Gottes Stimme zu hören, das ist Beziehung. Also es geht, könnte man vielleicht so sagen, es geht darum, Zeuge zu werden, indem ich eine Beziehung zu Gott habe, in der ich auch etwas erlebe in meinem Leben. Und beides muss passen, sonst bin ich halt kein Zeuge. Ja, kein Richter dieser Welt, der rausfinden möchte, was hat's denn da mit dem Christentum auf sich, würde mich als Zeuge laden vor Gericht, wenn ich nur sage, ja, also ich habe hier ein Buch, da steht das seit Jahrhunderten drin. Dann sagt der Richter, das kann ich auch selber lesen. Was hast du denn erlebt? Und darauf brauche ich eine Antwort. Was habe ich denn erlebt? Was hat das denn mit meinem Leben zu tun? Was ist denn mit meiner Beziehung zu Gott? Was ist denn mit der wahren Größe Jesu? Habe ich da schon mal dran geschnuppert? Selber? Oder kenne ich nur die alten Geschichten? Und jetzt passiert was Interessantes, nämlich, dass Petrus hier in diesem Brief sagt, dadurch, dass wir selber gesehen haben und selber gehört haben, dadurch ist für uns Zuverlässigkeit der Schrift entstanden. Oder vielleicht könnte man auch sagen Autorität. Zuverlässigkeit und Autorität dieses Buches entsteht nicht dadurch, dass es nun mal so ist. Ja, wie ich das als Kind gelernt habe, ist nun mal so. Sondern die Zuverlässigkeit entsteht dadurch, dass ich selber Zeuge bin und dann darin lese. Und mir dann die Augen aufgehen. Und ich dadurch eine Liebe entwickelt zu diesem Buch. Deswegen sollten wir uns nicht so viel an der Bibel festklammern, mehr daran, was wir selber erleben mit Jesus. Und das, genau das widerspricht meiner religiösen Prägung komplett. Denn was mir, das ist so ein bisschen typisch Baptisten auch, muss man dazu sagen, ja, was mir als Kind immer vermittelt wurde, ist, deine eigene Erfahrung, die ist ja subjektiv. Du kannst dich ja irren, du kannst dich verhören, du kannst Sachen im Nachhinein verklären. Das ist ja nicht, deine Erfahrung ist ja subjektiv, das ist ja nicht die Wahrheit, sondern das ist ja nur das, was du erlebt hast. Aber die Bibel ist ja objektiv, da steht es ja fest drin, schwarz auf weiß. So bin ich geprägt worden. Und dann fängt man an, immer nur in diesem schriftlichen was zu suchen und das eigene Erleben hinten anzustellen. Und ich glaube heute, das ist ein Fehler. Ich glaube, ohne dass wir selber etwas erleben, ohne dass wir eine Beziehung zu Gott haben, in der wir selber erleben, wie groß Jesus ist, in unserem Leben, in meinem Leben, ohne das ist die Bibel wertlos. Ist nur ein Buch. Nur zwei Pappdeckel mit Seiten dazwischen und Buchstaben drauf. Mehr nicht. Es muss was mit meinem Leben zu tun haben, sonst ist es nur ein Buch und dann auch nicht mein Lieblingsbuch. Dann ist es eine Autorität, die mir vorgeschrieben wurde, die man so und so lesen kann und dann, keine Ahnung, und dann hat vielleicht doch der Atheist recht, der sagt, es ist am Ende eine erfundene Geschichte. Nein, es muss was mit meinem Leben zu tun haben und dann wird die Bibel zu einem Licht. Ich denke immer, ja, diese Geschichte von der Verklärung Jesu auf diesem heiligen Berg, über die Petrus hier erzählt, die steht ja in der Bibel und damit ist es ja Bibel und total objektiv. Aber was werden denn die anderen Jünger gesagt haben, als die von diesem Berg runterkamen? Als sie das erlebt haben und zurückkommen und die anderen sagen, ey, stellt euch vor, wir wären auf diesem Berg und dann hat Jesus' Gesicht plötzlich angefangen zu strahlen. Der hat ganz geleuchtet und man konnte ihn kaum noch sehen, weil es so geblendet hat. Und dann kam eine Wolke und dann kam eine Stimme aus der Wolke, die gesagt hat, das ist mein Sohn, ja, und wir waren völlig baff. Ja, das ist aber ganz schön subjektiv, ja. Also wenn ich so eine Geschichte höre, würde ich sagen, das ist aber subjektiv. Du musst da, ja, hast du jetzt wahrscheinlich ein bisschen aufgebauscht. Ja. Natürlich ist es ja ein subjektives Erleben. Das ist ja nicht, dass Gott ihnen, wie dem Mose auf dem Berg eine Steintafel gegeben hat und hat gesagt, Jesus Doppelpunkt ist mein geliebter Sohn oder so, sondern sie haben das erlebt. Sie haben das gesehen selber und damit ist es subjektiv. Es ist doch alles subjektiv. Es ist doch alles, was wir erleben, hat etwas mit mir, mit uns selber zu tun und auch mit unserer Wahrnehmung und unserer Interpretation. Aber so, wenn wir das, was wir erleben, in der Bibel wiederfinden, mit anderen Worten, von anderen Menschen, aus einer anderen Perspektive, aber das wiederfinden, was da passiert in unserem Herzen, in unserem Leben, dann wird die Bibel zu dem Licht. Und wie poetisch ist das bitte, was hier steht? Dieses Wort wird zu einem Licht an einem finsteren Ort, bis endlich der Tag anbricht und der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Ein kleines Licht an einem finsteren Ort, bis dann der Tag anbricht. Wenn du ein Teelicht hast in der Nacht, dann bist du froh, dass du überhaupt ein Licht hast. Aber wenn die Sonne aufgeht und wenn der Morgenstern in deinem Herzen aufgeht, dann brauchst du kein Teelicht mehr. Es dreht sich nicht alles um die Bibel. Es dreht sich in unserem Glauben um unsere Beziehung zu Gott, in der wir seine Größe erleben. Und dann ist die Bibel ein Licht für uns. Und dann ist sie gut und wichtig. Und dann wird sie zum Lieblingsbuch, zu einem Buch, das ich zumindest liebe. Und jetzt setze ich noch einen oben drauf, nämlich Petrus setzt noch einen oben drauf, indem er sagt, eine eigenmächtige Auslegung, nämlich genau das, dass ich meine Weltanschauung mit der Bibel begründe, das kann dann nicht mehr geschehen. Jetzt bin ich Theologe, ich habe das jahrelang studiert und auch schon lange, lange Pastor und ich weiß ganz genau, dass ich alle möglichen politischen und theologischen Ideen mit der Bibel begründen kann. Kein Problem, mache ich dir. Nenn mir eine Position, ich begründe sie dir mit der Bibel. Das geht bis in die absoluten Extrempositionen. Du kannst es hier alles irgendwie aus der Bibel rausbringen. Es geht. Das kann man machen. Man muss sie selektiv lesen, man muss sie an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verdrehen, aber man kann das auch subtil machen, merkt ihr gar nicht. Ja, natürlich kann ich mich hier hinstellen und euch was erzählen, was zu meiner Weltanschauung passt. Und wahrscheinlich passiert das auch manchmal, weil wir können uns gar nicht so richtig dagegen wehren, natürlich. Aber das funktioniert so lange gut, wie ihr da sitzt und sagt, ja, die Bibel ist ja nun mal die Autorität und daher kommt das ja alles. Aber wenn ihr eine Beziehung zu Gott habt, seine Stimme hört und die Größe Jesu erlebt habt in eurem Leben, und deswegen die Bibel zu einem Licht in eurem Leben geworden ist, mitten in der Finsternis dieser Welt. Und ihr daran glaubt, dass der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Dann lasst ihr euch von mir nicht mehr vereimern. Dann funktioniert das nämlich nicht mehr. Dann funktioniert die eigenmächtige Auslegung nicht mehr. Weil ihr dann selber lebt und selber denkt und selber in dieser Beziehung steht. Und dann merkt ihr, wenn euch ein X für ein U vorgemacht wird. Und deswegen glaube ich, dass eine gesunde Frömmigkeit und eine gesunde Theologie in der Gemeinde nur über diesen Weg funktioniert. Und Kirche hat es ganz oft andersrum gemacht. Am Anfang stand die Auslegung und die war eigenmächtig, weil man damit ein bestimmtes Ziel verfolgt. Dann hat man mit der Autorität der Bibel gewunken und gesagt, ja, nämlich genau, und ich kann euch begründen, warum das genau so sein muss, wie ich das sage. Und dann hat man daraus irgendwie gesagt, da muss jetzt draus die Stimme Gottes hören, da irgendwie, das soll jetzt die Grundlage sein für deinen Glauben. Und es ist genau andersrum. Es ist genau andersrum. Du entdeckst in deinem Leben die Größe Jesu, weil er dir begegnet. Auf eine Art und Weise, wie kein Mensch dir das vormachen kann. So wie du es erleben kannst. Und dann hörst du Gottes Stimme in deinem Leben. Und dann fängst du an zu entdecken, was dieses Buch kann. Welche unfassbare Kraft dieses Buch hat. Und dann wird es zum Licht in deinem Leben. Und dann kann dir keiner mehr irgendwas erzählen. Dann bist du nicht mehr, zumindest nicht mehr so sehr anfällig für irgendwelchen Unfug, der dir erzählt wird. Darum glaube ich tatsächlich, unser größtes Anliegen sollte nicht sein, Leuten die Bibel unterzuschieben. Oder Leuten, um unsere Art, die Welt zu sehen, unterzuschieben. Sondern Menschen zu ermöglichen, selber Jesus zu erleben. Selber zu erleben, was diese Jünger um Petrus auf diesem Berg der Verklärung erlebt haben. Als sie etwas erlebt haben, was über ihren Verstand hinausging und dann Gottes Stimme in ihrem Leben gehört haben. Darauf kommt es an. Und wenn es etwas gibt, worauf wir mit unserer Sehnsucht hinarbeiten sollten, dann genau das. Erlebe seine Größe und höre seine Stimme. Darum geht's. Amen.